Bist du soweit? Darf ich starten? Okay. Hi. Wir wollen starten mit dem Thema. Und ich starte mit Gebet. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. So sehr. Danke für die Gemeinschaft, die wir jetzt schon haben durften. Danke für das super leckere Frühstück, dass wir spüren dürfen, dass du es gut mit uns meinst, mit guten Gesprächen, mit Freundinnen, mit Frauen, die wir kennenlernen dürfen, auch mit dem guten Essen. Ich möchte dich bitten, dass wir unsere Herzen aufmachen für das, was du uns zu sagen hast, was es für uns in unserem Alltag bedeutet. Und hilf uns, dass wir mit offenen Ohren und offenen Herzen auch aufeinander eingehen können. Amen. So, ihr habt alle Sachen auf den Tischen liegen. Wer kann und nicht gerade Babyausrede hat, der nimmt bitte in die eine Hand ein paar von den Linsen und sucht sich einen Stein für die zweite Hand. Das sind rote Linsen. Steht jedenfalls auf der Packung. Ja. Guten Morgen nochmal, ich bin Tabea. Ich habe mich riesig auf diesen Vormittag gefreut. Zum einen wegen dem guten Frühstück und zum anderen auch, weil ich seit Wochen echt in dem Thema drinstecke, das ich mit euch teilen möchte und darf heute. Meine Frauenstunde, so heißt unsere Seniorengruppe zu Hause in unserer Gemeinde in Hittfeld, die hat das Thema mit mir schon ein bisschen durchgearbeitet. Ich hoffe und wünsche mir, dass hier heute jeder rausgeht und was für sich mitnimmt. Vielleicht was Ermutigendes oder Herausforderndes, so für den Alltag. Damit ihr wisst, wem ihr eigentlich zuhören müsst oder dürft, stelle ich mich kurz vor. Wir wohnen seit 5 Jahren in Hittfeld. Oder würdest du einmal weiterklicken, bitte? Das klappt nämlich nicht mit meinem Stil. Nur eins. Wieder ein zurück. Geht das noch? Ich rede so lange mal weiter. Ich rede weiter. Wir wohnen seit 5 Jahren in Hittfeld. Mein Mann Jonathan ist dort der Pastor. Und ich darf im Moment noch alle meine Leidenschaften einfach so ausleben, wie ich das genießen kann. Ich bin nämlich aus voller Überzeugung ganz leidenschaftliche Mama von Hauptberuf, von 3 Kindern, die eigentlich da, ja, guck mal da, da sind sie. Das war aber nach dem letzten Familiengottesdienst, waren wir alle ein bisschen fertig danach. Die Große ist Madita, da ist Lotta und der Kleine auf dem Arm vom Papa ist Michael. Das sind meine 3 Mäuse. Und die machen unser Leben kunterbunt. Sie rauben uns den letzten Nerv und lassen uns aber auch ganz oft in Gottes Wahrheiten eintauchen. So richtig tief. Wenn man Kinder beobachtet oder mit ihnen unterwegs ist, lernt man manchmal so richtig was über Gott als Vater. Und ich darf auch mit diesen Kindern das Thema Loslassen durchbuchstabieren. Jeder hat damit schon mal zu tun gehabt. Ich liebe es zu backen, zu kochen. Wir haben Hühner, Wachteln und Meerschweinchen, die versorge ich. Und ich liebe es, Dinge beim Wachsen zu beobachten. Das fängt beim Hefeteig an, dann über Gemüsepflanzen im Garten. Ich genieße die Zeit jetzt schon sehr, schon viel draußen. Ich schaue meinen Kindern beim Wachsen zu, beim Lernen. Aber ich schaue auch Erwachsenen zu, wie sie Schritte machen, im Glauben wachsen, wie es weitergeht. Und neben meinem Hauptberuf als Mama darf ich auch noch die Frau vom Pastor sein. Wir haben zusammen Theologie studiert, mit Alex und mit Alenas Mann, zusammen an der FTH. Und ich habe mich während des Studiums in die Erzählstrukturen des Alten Testaments verliebt. Ich muss ja sagen, mag nicht jeder so gern das Alte Testament, ich finde es großartig. Dort lernen wir ganz viel aus Lebensbildern von Menschen, aus alten Geschichten, die manchmal anheimeln wie so ein Märchen, aber keine sind. Und wir können ganz viel lernen über Gott und über uns selbst. Oft ohne, dass es explizit erwähnt wird, wenn wir nur in diese Geschichte eintauchen wollen. Ich bin seit meiner Geburt im Pastorenhaushalt, bin so ein richtiges Gemeindekind und darf an vielen Stellen in der Gemeinde mitarbeiten. Von der Krabbelstunde, die ich bis jetzt gemacht habe, bis zur Seniorenarbeit, ist alles dabei irgendwie immer so ein bisschen und ich liebe Gemeinde. Gemeinde und die Menschen darin zu lieben, ist manchmal kinderleicht, manchmal eine Herausforderung. Und manchmal, ich weiß nicht, hier ist es ganz anders, aber manchmal auch menschlich gesehen unmöglich. Aber wir sind nicht alleine unterwegs. Und das ist das, was Jesus schon wusste. Bevor es überhaupt irgendeine Gemeinde gab, wusste er, dass da Menschen drin sind. Und dass das nicht immer leicht ist. Und deswegen sind wir nicht alleine unterwegs. Und er rüstet uns aus mit allem, was wir dafür brauchen. Das ist das, was wir erleben. Und in der Gemeinde gibt es auch immer wieder einiges, wo wir loslassen müssen. Gerade wenn man schon lange in einer Gemeinde ist und Veränderungen anstehen. Und oft sind Neuanfänge gefragt. Wie geht's euren Händen? Wird's langsam mühselig? Kullern schon die ersten Linsen? Ihr dürft noch ein bisschen weiter festhalten. Wir wollen uns heute mit dem Thema Ruth beschäftigen. Dann dürft Ruth eins weiter bitte, dass wir einmal kurz einen Überblick sehen, worum es heute gehen soll. Also ich möchte eine Einordnung versuchen zu schaffen zum ganzen Thema Ruth. Zu welcher Zeit war es? Wie waren so die Lebensumstände in der Zeit? Dann das große Hauptthema, der zweite Punkt vom Loslassen und den neuen Anfängen. Und dann möchte ich noch ganz, ganz kurz zum Abschluss, weil es so wichtig ist und man das sonst so übersieht, über die Heilsgeschichte reden. Großes Wort. Aber was hat das mit mir zu tun? Was lesen wir in Ruth über Heilsgeschichte? Erstmal würde ich jetzt sagen, aus dem Bauchgefühl denke ich da gar nichts. Werden wir dann merken. Das Buch Ruth gehört in die Zeit der Richter. Das steht schon im ersten Vers, wenn man anfängt zu lesen. Warum ist das wichtig? Die Richter. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, damit wir diese nette Geschichte von Ruth, die manchmal so ein bisschen wie ein Märchen klingt, richtig verstehen können. Also wir gehen in die Zeit der Richter zurück. Die Israeliten waren aus Ägypten ausgezogen. Sie waren von Josua in das gelobte Land geführt worden und haben, bevor sie da rein sind, ihrem Gott Jahwe gegenüber heilige Schwüre geleistet. Er hat sie aus der Sklaverei befreit. Er hat sie 40 Jahre lang, also wenn man sich das mal vorstellt, 40 ist länger als ich lebe, 40 Jahre durch die Wüste geführt und jeden Tag versorgt und beschützt. Und er hat ihnen die Heimat geschenkt, dort wo sie einziehen durften. Also die haben richtig was mit Gott erlebt, täglich. Zwei Generationen später ist davon nichts mehr übrig. Nichts ist ein bisschen übertrieben, aber nicht mehr viel. Es ist nur noch ganz rudimentäres Gottesverständnis im Land. Es gibt noch Gottesfürchtige, aber im Buch der Richter wird uns ein Volk beschrieben, das sich immer tiefer verstrickt in Kriege, in moralische Dekadenz, auch geistige Beliebigkeit. Die Frage nach Gott stellen sich nur noch wenige. Götzen werden angebetet, Frauen aus anderen Kulturen geheiratet, die dann gleich ihren ganzen Götzenkult mitbringen. Moralische und sexuelle Unmoral greift um sich. Als Folge davon wendet sich Gott von seinem Volk ab. Die haben ihm versprochen, an ihm dran zu bleiben. Und dann sagt er, nö, jetzt müsst ihr ein bisschen alleine klarkommen, ganz ehrlich. Und wenn es dann immer ganz schlimm wird im Land, dann erinnern sich doch noch ein paar an Gott. Und sie rufen ihn an und bitten ihn um Hilfe. Und dann erweckt er immer, schickt er seinen Geist auf einzelne Menschen, im Buch der Richter, die er ausführt mit seinem Geist, die regional begrenzt, nicht für ganz Israel, regional begrenzt, eine Umkehr erwirken. Sie werden uns in der Bibel dann beschrieben, wie sie dafür sorgen, das Land zu befreien von der Unterdrückung. Und man hat manchmal das Gefühl, es sind die großen Helden der Bibel. Aber wenn wir auch da hingucken, müsst ihr mal lesen, ich liebe das Buch der Richter, müsst ihr mal lesen, das sind Schürzenjäger, das sind ganz zögerliche Menschen, da sind Wüterliche dabei, die um sich schlagen, wie die Bekloppten. Es gipfelt da drin, da ist ein Mann dabei, der sein Kind opfert. Ein Richter, einer von diesen heiligen Persönlichkeiten der Bibel. Also, wir merken, es ist eine wirklich verlassene Zeit, eine gottverlassene Zeit, so ein bisschen. Und trotzdem gebraucht Mensch, Gott Menschen in dieser Zeit für eine gewisse Zeit, um Ruhe vor den Feinden zu schaffen. Also, jetzt haben wir Israel zur Zeit der Richter eingeordnet. In dieser Zeit lebt Naomi. Naomi lebt in Bethlehem. Bethlehem kennen wir noch aus der Jesusgeschichte. Jetzt müssen wir noch gucken, weil Naomi wandert zwischen Bethlehem und Moab hin und her. Was ist denn jetzt in Moab? Was wir dort sehen, gefällt uns noch viel weniger. Was in Israel vielleicht schon unmoralisch war, das war dort noch richtig keusch. In Moab wurden unzählige Gottheiten angebetet, ungezügelter Sex, bodenlose Gottlosigkeit, grausame Gottheiten und es war eine Gesellschaft, in der es zum guten Ton gehört hat, kleine Kinder lebendig ins Feuer zu werfen. Die standen da drauf, die fanden das witzig. Das ist das, was wir in der Bibel über Moab lernen. Und das ist die Heimat von Ruth. Also wir haben jetzt Naomi und Ruth angeschaut. Wenn ich mir Israel zu der Zeit anschaue, sie haben viel mit Gott erlebt und haben richtig was erlebt mit ihm und sind jetzt doch so in großen Stücken ohne ihn unterwegs, irgendwie finde ich da auch viele Parallelen zu uns heute, zu unserer Zeit, zu unserer Gesellschaft. Das nur so als Gedanke. Wie fühlt ihr euch denn jetzt so langsam? Fängt es an zu nerven? Es wird sehr warm, okay. Welche Hand mehr?
Die linke, mit den Linsen.
Die mit den Linsen wird warm, okay. Und welche fühlt sich besser an?
Der Stein.
Der Stein fühlt sich besser an? Cool. Dann nutzt die Gelegenheit und lasst jetzt mal los. Bitte in die Schüssel, sonst müssen wir hier gleich mächtig saugen. Und lasst uns, vielleicht traut sich die eine oder andere zu sagen, wie sich es jetzt anfühlt.
Wunderbar.
Wunderbar. Befreit, das gehört, haben wir doch vorhin schon mal gehört, meine ich.
Mhm. Oh, die kleinen.
Die kleinen Linsen wollen nicht so richtig weg. Manchmal ist das Loslassen auch schwer. Ja, muss man schütteln, damit sie nicht weggeht.
Die wachsen an.
Die wachsen an, okay. Hat jetzt jemand auch das Gefühl, oh, die Hände sind zu leer, ich brauche wieder was? Na, ja, Doris?
Ja.
Es fehlt was, es ist was weniger. Also man gibt ja manchmal diese Handschmeichlersteine, ne? Die hat man ja manchmal in der Hand, weil sie sich so schön anfühlt. Manchmal ist es auch schön, was festzuhalten. Manchmal braucht es aber auch dieses Loslassen und Abschütteln. Merkt euch diese Gedanken. Wir steigen jetzt so richtig ein. Wir haben jetzt die Einordnung gehabt. Jetzt steigen wir ein in die Geschichte von Ruth. Ich werde relativ viel, weil es dazugehört, aus der Bibel vorlesen. Ich habe vorhin schon gemerkt, meine Spielchen, ich mache auch Kinderstunde. Ich habe euch Bilder aus einer Kinderbibel mitgebracht, damit ihr in die Geschichte mit reinkommt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, aber es ist leichter, wenn wir auch ein Bild dazu haben. Richtige Stelle wäre gut. Okay, ich lese die ersten Verse von Ruth 1. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab. Haben wir auch schon was von gehört. Da gehen die hin, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Ich nenne sie immer Naomi, ist so eine Angewohnheit. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sippe Ephrat aus Bethlehem in Land Juda. Als sie das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa und die andere Ruth. So lebten sie etwa 10 Jahre dort. Dann starben auch noch Machlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ohne ihre Söhne. Was ist die Einleitung zu dem Buch? Die Geschichte von Ruth ist euch vielleicht in groben Zügen bekannt. Hier im ersten Kapitel geht es mächtig ums Thema Loslassen und neue Anfänge. Wenn wir ganz genau in den Text schauen, dann beginnt das Loslassen schon, bevor unsere Geschichte startet. Naomi heiratet Elimelech. Naomi bedeutet die Liebliche. Und Elimelech bedeutet, mein Gott ist König. Das sind doch Voraussetzungen für eine Ehe, oder? Die eine die Liebliche und der andere so ein richtiger Gottesmann. Das kann doch nur gut gehen. Und dann bekommen sie 2 Jungs. Was für ein Segen. Ja, der eine heißt übersetzt der Schwächling und der andere der Kränkliche. Also, es wurden kranke Kinder geboren. Ganz ehrlich, wenn man Kindern solche Namen gibt, es wurden denen kranke Kinder geboren. Und mit diesen beiden Jungs verließen sie dann Bethlehem aufgrund einer Hungersnot. Und Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Also dort gab es gerade kein Brot und sie sind weg von dort. Das ist für uns irgendwie nachvollziehbar, oder? Dass man dann da weggeht und woanders was sucht. Aber wir müssen uns bewusst machen, in welcher Zeit die gelebt haben. Da ist es ein bisschen anders gelagert. Die Kleinfamilie verlässt nicht nur den Ort der Geburt. Sie verlassen ihre Sippe. Sie verlassen die Großfamilie, ihre Muttersprache, die Freunde, die Heimat, den Grundbesitz, auch den Schutz der anderen. Aber sie verlassen damit auch das verheißene Land Gottes. Das Land, das Gott ihnen gegeben hat, wo Milch und Honig fließen soll, wenn die Menschen nach ihm fragen. Kehren sie damit Gott auch den Rücken zu? Eine Frage, die ich erstmal so stehen lasse, kommen wir nachher auch nochmal zu. Und noch schlimmer ist, dass sie weggehen, ist, dass sie nach Moab gehen. Ihr habt gehört, was Moab bedeutet. Elimelech, mein Gott ist König, ist sein Name. Der sollte eigentlich Verantwortung tragen mit seinem Volk. Der sollte den Menschen Gott nahe bringen. Und er flieht und lässt alles hinter sich. Das nächste Bild bitte. Dort in Moab stirbt Elimelech, der Vater der Familie. Naomi muss wieder loslassen. Erst hat sie alles zu Hause gelassen und dann ihren Mann, den Versorger der Familie. Aber sie hatte noch zwei Jungs. Die haben ja mittlerweile moabitische Frauen geheiratet und kurze Zeit später liegen die beiden dann genauso da. Sie muss sich auch von denen verabschieden. Und dann bleibt sie zurück mit zwei Frauen, ihren beiden Schwiegertöchtern, ohne Nachkommen, ohne Versorgung, ohne Schutz. Das nächste Bild. Ich lese uns nochmal weiter vor. Eines Tages hörte Naomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Naomi und ihre Schwiegertöchter, von Moab wieder wegzugehen und in Naomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatte, und sie machten sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Unterwegs sagte Naomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern, ach, geht doch lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt, aber er schenke jeder von euch doch ein eigenes, ein ruhiges Zuhause. Mit einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Nein, erwiderte Orpa und Ruth, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach nochmal und sagte nochmal, geht doch lieber nach Hause, heiratet nochmal, sucht euch Schutz und einen guten Ehemann. Würdet ihr sonst auf eine Ehe einschließen und auf jede andere Ehe verzichten wollen? Ich kann euch keine Söhne mehr gebären. Nein, geht nicht mit mir, meine Töchter. Mein bitteres Leid ist noch schwerer für mich als für euch. Denn der Herr selbst hat es über mich gebracht. Naomis Resümee. Da brachen sich nochmal in lautes Weinen aus und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth jedoch, also wir sehen, Orpa geht. Ruth jedoch bestand darauf, bei Naomi zu bleiben. Sieh doch, sagte Naomi ihr, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt und du solltest ebenfalls umkehren und ihr folgen. Also, Naomi hat gehört, dass es den Menschen in Bethlehem besser geht. Deswegen verlässt sie Moab wieder mit ihren Schwiegertöchtern. Was hat sie wohl motiviert? Hofft sie, in Bethlehem mit offenen Armen wieder empfangen zu werden, dass sie dort versorgt wird als Witwe? Ihre beiden Schwiegertöchter begleiten sie. Und jetzt müssen die beiden loslassen. Jetzt lassen die alles hinter sich. Wir lassen ihre Heimat, die Kultur, die Sprache, die Familie und auch die Aussicht auf eine zweite Ehe und gehen mit Naomi mit. Orpa dreht dann um, aber Naomi und mit Naomi und Ruth kommt es dann zu dem Kernpunkt vom ganzen Buch Ruth. Der Vers, der jetzt kommt, wird auch gerne in Traugottesdiensten benutzt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, jetzt kommt. Aber Ruth antwortete, verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Also Ruth lässt sich da nicht sagen, sie sagt, nee, ich gehe mit dir. Das sind die Schlüsselverse aus dem ganzen Buch. Zum einen zeigen sie uns, wie wichtig die Freundschaft zwischen den beiden Frauen ist. Ruth fühlt sich verantwortlich für die alte Dame. Es ist zwar nur ihre Schwiegermutter, aber sie fühlt sich verantwortlich, freundschaftlich mit ihr verbunden. Sie will bei ihr bleiben, auch wenn es Konsequenzen bringt. Und zum anderen spüren wir, dass Naomi in Bethlehem wohl doch nicht alles zurückgelassen hat. Ihren Glauben hat sie wohl mitgenommen. Ruth sagt nämlich, dein Gott soll auch mein Gott sein. Sie fühlt sich hier am richtigen Platz. Sie weiß, dass sie, wenn sie mit Naomi nicht mitgeht, nicht nur ihre Kultur ändert, sondern auch ihren Glauben. Sie setzt aber ihr ganzes Vertrauen in den Gott Israel. Woher hat sie ihn nur gekannt? Das steht nicht im Text, aber ich gehe mal davon aus, dass sie in Moab nicht von einem Missionar erwischt wurde, sondern dass Naomi so einen authentischen Lebensstil gepflegt hat, dass Ruth von ihr gelernt hat. Ruth hat durch Naomi die Bekanntschaft mit dem Gott Jahwe gemacht. So authentisch hat sie gelebt, mit dem Gott, der sein Volk aus Ägypten befreit hat und der ganz andere moralische Vorstellungen hat, als es die in Moab gibt. Ein Gott, dem Kinderopfer ein Greuel sind, das darf nicht passieren. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn ich so an zu Hause denke, die beiden haben Staub gewischt und sich über Gott ausgesprochen. Und dann haben sie die Wäsche gewaschen und weitergeredet. Wie ist das bei uns? Wie ist es bei dir und bei mir? Leben wir so einen authentischen Lebensstil im Alltag, dass die Leute nach Gott fragen? Eine Frage, die wir mitnehmen können. Dass andere Lust bekommen, diesen Gott kennenzulernen und sich ihm anzuvertrauen, so wie Naomi und Ruth. Naomi und Ruth ziehen weiter und Naomi verfällt in echte Depressionen. Also nicht nur oberflächlich, sondern ganz echt. Sie musste so vieles im Leben loslassen. Erst alles in Bethlehem, dann ihren Mann, dann die Söhne. Sie kann nicht mehr und sie mag nicht mehr. Das wird deutlich, als die beiden Frauen in Bethlehem ankommen und dort begrüßt werden von den Frauen. Gibst du uns noch ein weiteres Bild, bitte? Schaut mal, da sind die Leute, die sie begrüßen. Damit endet auch das erste Kapitel. Und ich lese dann auch nicht mehr ganz so viel aus der Bibel vor. Die beiden setzten ihre Reise fort. Als sie nach Bethlehem kamen, verursachte ihre Ankunft große Aufregung in der ganzen Stadt. Also die Frauen kamen alle zum Schnattern. So wie heute Morgen hier. Ist das wirklich Naomi? Fragen die Frauen. Nennt mich nicht mehr so. Ich bin nicht mehr die Liebliche, erwidert sie. Nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Mara bedeutet die Bittere. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Mächtige so großes Unglück über mich gebracht hat? So kehrte Naomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Was für ein dramatischer Abschluss. Aber völlig nachzuvollziehen. Geht es uns nicht manchmal auch so, wenn wir loslassen müssen und immer wieder loslassen müssen? Hoffentlich haben wir es noch nicht in dem Umfang erlebt wie jetzt hier Naomi, dass wir Mann und Kinder beerdigen mussten und die ganze Familie und alles verloren haben. Gibt sicher Menschen, die haben das. Aber auch wir mussten sicherlich schon mal loslassen. Jeder in unterschiedlichem Maß. Vielleicht der ein oder andere, so wie ich es jetzt einfach nur aus meinem Leben erzählen kann. Vielleicht ist es beruflich gesehen, dass wir loslassen müssen. Also ich bin nach der Schule losgezogen und habe BWL studiert. Ich wollte Karriere in der Bank machen. Ich wollte immer schicke Kostümchen tragen und Perms und die richtigen Freunde haben, die richtigen Hobbys. Ich wollte es zu was bringen. Hat mir auch Spaß gemacht und ich war auch gar nicht so schlecht da drin. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht mein Weg ist, dass nicht das ist, was Gott von mir möchte. Ich musste diese Vorstellung wieder loslassen. Manchmal sind es also die beruflichen Wünsche und Vorstellungen, die wir loslassen müssen. Aber manchmal ist es auch unser vermeintliches Recht auf Gesundheit. Hat bestimmt die ein oder andere auch schon erlebt, dass wir Stück für Stück loslassen müssen. Eine der ersten Situationen in meinem Leben, wo ich mit sowas konfrontiert war, war im ersten Studium beim BWL-Studieren. Da hatten wir uns gerade verlobt und da bekam ich die Diagnose, dass ich Arthrose in den Füßen habe. Okay, klingt für euch sicherlich harmlos, ist es verhältnismäßig auch, aber ich war 19 und es hieß für mich, ich musste meine Schuhe alle wegschmeißen. Also ich habe wirklich nur Pumps getragen. Ich musste sie alle wegschmeißen, weil der Arzt sagte zu mir, also wenn Sie in ein paar Monaten zum Traualtar noch selber laufen wollen, dann müssen die Schuhe weg. So, alles klar. Da muss man loslassen. Oder unsere älteste Tochter war 5 und dann merkte ich, dass mit ihr was nicht stimmte. Sie kippte unseren Tisch immer fast um. Dann nervte ich den Arzt so lange, bis ich eine Diagnose bekam. Es war dann gar nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe. Es hätte nämlich auch Leukämie sein können. Das war so zwischendurch im Gespräch. Jetzt ist es nur Zöliakie. Das heißt, sie darf halt keine Getreideprodukte essen. Sie muss auf Getreideprodukte im Kleinsten verzichten. Ist hier in unserer Gesellschaft nicht ganz so schlimm, aber damals war es doch ein ganz schöner Schlag für uns als Familie. Ihr könnt es euch, vielleicht habt ihr Ähnliches erlebt, vorstellen, alles umzustellen. Und zu der Zeit fiel mein Mann zu Hause auch noch 6 Wochen gesundheitlich aus. Ich erinnere mich noch, wie ich am Boden gesessen habe und geweint habe. Das bemerke ich nicht so oft, aber es kommt manchmal alles zusammen. Und da lernt man schnell, dass man die eigenen Vorstellungen loslassen muss. Und auch das Beten lernt man in solchen Situationen vielleicht das erste Mal so richtig im Leben. Vielleicht ist das Loslassen bei dir auch in der Familie gesagt. Vielleicht musstest du den Kinderwunsch loslassen. Das ganze Konzept von Familie, wie es so schön romantisch sein soll. Oder den Wunsch nach einem Partner loslassen. Oder den Traum von der perfekten Ehe, wenn nur noch ein Scherbenhaufen zurückbleibt. Oder die Beziehung zu den Eltern oder Geschwistern oder Freunden geht in die Brüche. Ganz besonders für mich, haben viele bestimmt auch erlebt, bei den Kindern lernt man das Loslassen von Anfang an. Schon mit der Geburt lässt man sie ja ein Stück los, das ist schon so symbolisch. Und dann geht's weiter, es fängt mit Kindergarten an, mit Schule, die ersten Übernachtungen, die ersten Freizeiten, hoffentlich christliche Freizeiten, wo wir sie hinschicken, das Jugendheim steht ja bald an. Dann kommen die ersten Freunde, die wir nicht mehr so gut kennen. Und so geht's dann weiter, Stück für Stück. Was ist, wenn wir unsere Kinder irgendwann ganz loslassen müssen? Was ist, wenn unsere Kinder nicht die Wege einschlagen, die wir uns für sie wünschen? Also ich kann wirklich verstehen, dass Naomi aufgibt. Die hat keinen Bock mehr. Sie ist so oft aufgestanden, immer wieder neu angefangen und sie will nicht mehr. Sie ist auch echt sauer auf Gott. Das wird deutlich, wenn sie sagt, ich bin die Bittere. Gott hat mir das alles auferlegt. So, und jetzt innerlich wissen wir alle, jetzt wird es Zeit für die Wende in der Geschichte. Jetzt soll es mal wieder schön werden. Aber die echte Wende, dass es wirklich besser wird, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Aber dadurch, dass Naomi eine gute Schwiegermutter war, eine gute Freundin und Lehrerin, hat sie die junge Frau angelernt, die jetzt das Steuer übernehmen kann. Die ist vom Leben noch nicht ganz so geplagt wie die alte Dame. Ruth ist mutig und sagt, so, ich gehe jetzt los, ich suche uns jetzt was zu essen. Sie geht auf die Gerstefelder, sammelt dort das Getreide, was bei der Ernte runterfällt. Dieses Getreide, wenn es runtergefallen war, durfte nach Gottes Gesetz hin nicht nochmal eingesammelt werden, gerade damit die Witwen und Waisen was zu essen bekommen. Eine ganz schön schwere Arbeit für so eine junge Frau. Sie übernimmt aber die Verantwortung, sich um ihre Schwiegermutter zu kümmern in den Zeiten, in denen die das nicht mehr selber kann. Sie erwirbt sich schnell den Ruf, trotz der Umstände ganz fleißig zu sein. Und sie erwirbt sich auch den Ruf, das wird deutlich, wenn man den Text liest, dass sie den Männern keine schönen Augen macht. Und dann kommt der große Auftritt von Boas, die ersehnte Wendung, auf die wir warten. Genau, da sehen wir ihn schon. Er wird eingeführt in den Text mit Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er seine Erntearbeiter. Also sie ist auf dem Feld von Boas und arbeitet dort. Der Herr sei bei euch, sagt Boas zu seinen Erntearbeitern. Und die antworten ihm mit, der Herr segne dich, sagen die Arbeiter zu ihm. Also wir haben von der Zeit der Richter gehört, diese Zeit, wo Gott nur noch so eine Nebenfunktion war. Und Boas kommt und begrüßt seine niedrigsten Angestellten mit, der Herr segne euch. Also Boas wird ganz klar als Mann Gottes, ist einer von diesen wenigen Gottesfürchtigen, direkt begrüßt. Boas fragte den jungen Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte, zu wem gehört denn das Mädchen da drüben? Der Mann antwortete, das ist die junge Frau aus Moab. Erstmal ein schlechter Ruf, die aber mit Naomi zurückgekommen ist. Sie hat gesagt, sie möchte gerne zwischen den Garben das liegen gebliebene Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. Und so ist sie zu uns gekommen. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Da sagte Boas zu Ruth, hör zu, meine Tochter, bleib hier und sammel mit meinen Arbeitern zusammen. Und als dann Essenszeit war, rief Boas ihr zu, komm herüber und iss was von unserem Brot mit. Du kannst es auch gerne in unseren Essig tauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern und Boas gab ihr geröstete Körner und sie aß davon, bis sie satt wurde und hatte sogar noch einen Teil übrig. Er bietet Ruth dann noch mehr Schutz an und sagt, bleib hier auf meinen Feldern, ich pass auf, dass die Männer dir nicht hinterhergehen. Du kannst dich hier im Schatten ausruhen, hier ist was zu essen, hier ist was zu trinken. Und Ruth geht abends nach Hause und hat genug Essen für sich und ihre Schwiegermutter dabei. Und sie erzählt Naomi, wo sie so viel gesammelt hat und die sagt dann, der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne Boas. Naomi schöpft Hoffnung. Das erste Mal, der Weg war lang, der Weg war wirklich lang, mit so vielen Niederschlägen. Sie schöpft Hoffnung. Sie kommt aus ihrer Lethargie heraus. Und dann gibt sie ihrer Schwiegertochter den Rat, sich hübsch zu machen. Und wenn Boas von der Arbeit müde und vom Essen zufrieden ist, zu ihm zu gehen. Sagt Naomi jetzt zu Ruth, sie soll sich prostituieren? Ich habe tatsächlich schon gehört, dass diese Stelle nicht so gerne erzählt wird. Ist auch manchmal schwierig zu argumentieren. Soll sie jetzt genau das machen, was man von einer Frau aus Moab erwartet? Sie kann es ja sowieso nicht besser. Wenn man aber den Text reinschaut, dann liest man davon so gar nichts. Wir gehen noch mal ein Bild weiter. Als Boas seine Mahlzeit beendet hatte und guter Dinge war, legte er sich neben den Getreidehaufen und schlief ein. Da kam Ruth leise herbei, deckte seine Füße auf und legte sich nieder. Um Mitternacht fuhr Boas plötzlich vom Schlaf auf, beugte sich vor, überrascht, sah eine Frau zu seinen Füßen liegen und fragte: Wer bist du? Ich bin deine Magd Ruth, antwortet sie. Breite einen Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie. Der Herr segne dich, meine Tochter, rief Boas. Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht den jüngeren Männern nachläufst, egal ob arm oder reich. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter. Ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest, denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Also blieb Ruth bis zum Morgen zu seinen Füßen liegen. Sie stand jedoch auf, bevor es hell wurde, damit kein Mensch sie sehen konnte, denn Boas meinte, es braucht ja keiner zu wissen, dass eine Frau hier auf der Tenne war. Also da geht es überhaupt nicht um eine sexuelle Handlung, sondern es geht darum, wenn Ruth zu Boas sagt, breite einen Zipfel deiner Decke über mich, da geht es darum, dass sie ihn symbolisch darum bittet, dass er sie heiratet. Dass sie unter den Schutz einer Ehe kommt. Das sind Worte, die wir aus dem Alten Testament auch so ähnlich kennen. Wenn der Psalmist davon spricht, dass er unter dem Schirm des Höchsten Ruhe findet oder unter den im Schatten der Flügel, das sind solche Ausdrücke davon, dass wir Schutz und Ruhe finden. Und wie die Geschichte weitergeht, jetzt kommt so dieser märchenhafte Teil, ist uns bekannt. Boas nimmt die Sache in die Hand, erklärt das und er heiratet Ruth. Sie bekommen einen Sohn und der wird dann, gilt als Erbe von Naomi, also von der Schwiegermutter. Und die Frauen in Bethlehem, dann gipfelt das Ganze darin, dass die Frauen, die am Anfang so ein bisschen so hämisch waren, nicht Naomi die Liebliche kommt zurück, sondern Mara die Bittere, eben diese Frauen loben Gott und erkennen in einem ganz großen Lobgesang, den man nachlesen kann, wie Gott in Naomis Leben gewirkt hat und sie gesegnet hat. Aber so ganz anders als ursprünglich angenommen, als sie losgezogen war. Jetzt habe ich euch schon einiges zugemutet, ich weiß. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, was wir jetzt aus diesem Text und dieser Geschichte, die wir jetzt ziemlich explizit gehört haben, über das Thema Loslassen eigentlich lernen. Oder? Dann gehen wir eins weiter. Manchmal müssen wir loslassen. Noch einmal klicken, das kommt jetzt immer so nach. Auch wenn wir nicht wollen, wenn es uns nicht gefällt. Und es fühlt sich nicht immer gut an. Manchmal sollten wir auch innerlich loslassen, wo wir Äußerliches vielleicht schon getan haben. So ging es bei Naomi. Dann weiter. Der authentische Lebensstil in allen Situationen führt dann bei Naomi dazu, und das können wir lernen, dazu, dass es anderen möglich wird, Gott kennenzulernen, auch wenn unser Leben nicht so perfekt läuft, dass sie auch wenn wir die schwierigen Zeiten haben, Gott durch uns kennenlernen können. Das nächste, etwas ganz Wichtiges, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass gute Freunde und gute Beziehungen lebenswichtig sein können. In dem Fall rettet Ruth Naomis Leben. Weiter. Ruth geht immer den nächsten Schritt. Manchmal hat man keinen Bock mehr und versinkt in so einer Lethargie und sagt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Aber das ist nicht das, was wir hier lesen, sondern Ruth steht auf und sagt so, ich gehe jetzt aufs Gerstenfeld Essen sammeln. Das Nächste, was sie brauchen, ist was zu essen. Immer den nächsten Schritt gehen, im Vertrauen auf Gott nicht depressiv-passiv werden, sondern weitermachen. Dann, Ruth erwirbt sich den Ruf, dass sie fleißig ist, dass sie sich treu um Naomi kümmert, dass sie hilfsbereit ist und Aktivität gefragt ist. Das ist das, was, wie wir weitergehen können. Wenn wir fleißig sind und treu und hilfsbereit, dann kann es weitergehen. Und in allen Lebenslagen wollen wir innerhalb der Vorstellung Gottes bleiben. Und um jetzt nochmal zu diesem Bild mit den Linsen und den Steinen zurückzukommen, das letzte noch. Nur wer loslässt, hat auch die Hände frei, um Segen zu empfangen. Wenn wir die Steine und die Linsen so die ganze Zeit bei uns behalten hätten, können wir nichts Neues empfangen. Kann es nicht weitergehen. Manchmal tut das Loslassen weh. Aber Gott legt hier bei Ruth und Naomi ganz, ganz großen Segen da drauf. So, jetzt noch einmal durchatmen. Ich komme jetzt zu dem letzten Punkt, der aber ganz, ganz, ganz wichtig für mich ist. Ich habe das so beim Lesen und Erarbeiten des Textes gemerkt. Heilsgeschichte im Buch Ruth Und was hat das mit mir zu tun? Also Heilsgeschichte ist so ein großes theologisches Wort, manchmal ein bisschen überfrachtet. Ich habe euch viel zugemutet, aber ich habe auch viel übersprungen aus der Geschichte. Ein Aspekt, der noch ganz wichtig ist. Es geht darum, wie Gott in dieser Geschichte wirkt, weil wenn man als aufmerksamer Leser da durchgeht, Gott wird nie aktiv. Es gibt keine Stelle, an der es heißt, Gott tut irgendwas. Braucht es Gott in dieser Geschichte überhaupt? Spielt er überhaupt eine Rolle? Zwei Gedanken dazu. Gott gebraucht mit Ruth eine völlig unbrauchbare Person, um an seinem Reich zu bauen. Wenn wir wieder zurückgehen in die damalige Zeit, wir haben von den Zuständen in Moab gehört, die Leute hatten wirklich einen schlechten Ruf. Wir haben kurz gehört, wie die ach so frommen Menschen in Bethlehem dann über Ruth sich auch so ein bisschen gefreut haben, so ach, da kommt so eine Ausländerin, und haben sie nicht in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Sie hätten eigentlich nach Gottes Gesetz sich um Naomi kümmern müssen, als Witwe, die nach Hause kommt. Die Sippe, die Familie war dafür verantwortlich, davon lesen wir aber gar nichts, sondern Ruth muss sich kümmern. Ruth als Moabiterin war komplett und völlig ungeeignet, um in Gottes Volk eine wichtige Rolle zu übernehmen. Aber ganz am Ende vom Buch Ruth lesen wir so ganz unscheinbar, dass sie ein Kind bekommt, so dieses glückliche Ende der Geschichte, und sie nannten ihn Obed, und er wurde der Vater von Isai und der Großvater von König David. Ruth kommt in die Linie von König David rein. Sie ist die Urgroßmutter von König David. Und wenn wir da weitergehen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, sie ist in der Linie von Jesus. Eine Moabiterin, eine Frau, die der letzte Dreck war in der damaligen Gesellschaft. Absolut krass, finde ich. Ruth hatte den absolut gottlosen Ruf und wird von Gott aber in der Heilsgeschichte gebraucht. Eine Frau, die aus menschlicher Sicht völlig unbrauchbar ist, um Großes hervorzubringen. Aber diese Frau hat begriffen, wer dieser Gott Israels ist. Mit den Worten, die sie sprach, dein Gott soll auch mein Gott sein, hat sie sich diesem Gott unterstellt. Sie stellt sich ihm zur Verfügung. Und für uns heute, was bedeutet das? Es bedeutet, dass Gott mich gebrauchen kann. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, unbrauchbar zu sein oder nicht gut genug zu sein. Die Entscheidung darüber können wir getrost ihm überlassen. Er hat schon ganz andere Menschen gebraucht. Da wollen wir lieber im Gebet vorwärts gehen und neue Schritte wagen. Es heißt aber auch, da müssen wir uns alle mal ein bisschen so an der Nase packen, dass wir unsere Urteile manchmal ein bisschen zurückstellen sollten, wen Gott denn für sein Reich so gebrauchen sollte und wen eigentlich nicht. Wenn jemand ganz nach Gott fragt und sich ihm unterordnet, dann gefallen uns seine Qualifikation oder seine Prägung oder seine Gemeindeherkunft vielleicht nicht so. Aber es ist nicht gefragt, ob unsere Vorstellungen die richtigen sind, sondern ob Gott ihn gebrauchen möchte. Und noch ein allerletzter Punkt, noch zur Heilsgeschichte und was hat das mit mir zu tun? Gott ist im leisen Säuseln zu finden. Klingt ein bisschen merkwürdig, was meine ich damit? In der Bibel finden wir Geschichten, und Israel hat das so erlebt, in denen Gott mit Erdbeben, mit Plagen, mit Donner, mit Krawums und Feuersäulen und Engelsmächten eingreift und alle rettet. Ist es das, was wir so erleben im Alltag? Manchmal ja. Vielleicht haben wir das so stückchenweise mal erlebt in unserer Geschichte, dass Gott so richtig eingegriffen hat und wir durchgerüttelt wurden und wir ein großes Wunder erlebt haben. Aber oft, würde ich sagen, geht es in unserem Leben eher so zu wie bei Ruth und Naomi. Gott gebraucht Begegnungen, zufällige Begegnungen, Menschen, um Geschichte mit uns zu schreiben. So wie bei Ruth. Das ist die Erfahrung aus meinem Leben. Vielleicht ist es bei dir ganz anders, da ist immer nur die Feuersäule unterwegs. Aber ganz selten hat Gott eigentlich mit so einem großen Terrain eingegriffen und spektakulär gewirkt. Meistens erleben wir ihn und sein Handeln in Gesprächen, in Predigten, in Begegnungen, in Beziehungen, in diesen kleinen Zufällen. Oft auch in Beziehungen zu anderen Christen, wo wir viel lernen über Gott. Um im Blick auf Ruth zu schließen, rückwirkend betrachtet, lohnt es sich, auf Gott zu vertrauen und auch mal loszulassen und neue Anfänge zu wagen, seinen Weg zu gehen und auf ihn zu warten, denn er wird es richtig machen. Wie wir es vorhin in dem Lied gesungen haben. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, du siehst, dass wir uns jetzt intensiv mit dem Thema Loslassen beschäftigt haben und dass das für jeden was anderes bedeutet im Moment, in jeder Situation, wo wir stehen. Ich bitte dich darum, dass wir das mit in den Alltag nehmen. Nur ein paar Gedanken, dass sie uns dann treffen, wenn wir es wieder brauchen. Dass wir uns erinnern können, wie das ist mit dem Loslassen, mit den freien Händen, durch die wir dann wieder Segen empfangen können. Danke, dass du so gnädig bist und uns gebrauchst, auch wenn wir das Gefühl haben, völlig unbrauchbar zu sein. Und dass du Geschichte mit uns schreibst, in ganz kleinen Situationen. Amen.